Restruct Law, der Restrukturierungspodcast.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu unserem Podcast Restruct Law, dem Restrukturierungspodcast. Mein Name ist Christian Heinze.
Und ich bin Heiko Schäfer. Hallo. Wir berichten heute mit unserem Podcast Restruct Law live von der Handelsblatt-Jahrestagung Restrukturierung aus Düsseldorf, dem Familientreffen der Restrukturierungsbranche, dieses Jahr als digitales Event.
Wir befinden uns im Redaktionshaus der Handelsblatt Media Group und schauen hinter die Kulissen der Produktion für diese Tagung. Anders als sonst begrüßen wir heute zwei Gesprächspartner bei uns im Podcast.
Und vom Moderatorenstuhl direkt an unser Mikrofon ist Professor Dr. Lukas Flöter gekommen. Lukas, herzlich willkommen bei uns im Podcast von Restruct Law.
Vielen Dank. Schön, dass ihr da seid.
Lukas, uns beide verbinden ja einige Gemeinsamkeiten, die über unsere Tätigkeit in Restrukturierung hinausgehen. Wir haben beide an einer der ältesten Juristenfakultäten Deutschlands, an der Martin-Luther-Universität studiert in Halle und sind seit 1999 auch als Rechtsanwälte tätig. Du bist seit 2000 Partner der Kanzlei Flöter Wissing Rechtsanwälte. Seit 2012 lehrst du an der Martin-Luther-Universität als Honorarprofessor bürgerliches Recht und natürlich Insolvenzrecht. Du bist ein deutschlandweit bekannter Restrukturierungsexperte und hast als Insolvenz- und Sachwalter namhafte Großinsolvenzen wie zum Beispiel Air Berlin, Condor, Unister oder auch MIFA begleitet. Seit dem Jahr 2015 bist du Sprecher des Grafenbrucher Kreises, einer Vereinigung von Vertretern führender, überregional tätiger Insolvenzkanzleien Deutschlands. Wie immer zu Beginn unseres Podcasts haben wir auch für dich vier Fragen vorbereitet.
Seit wie vielen Jahren arbeiten Sie in der Restrukturierung?
Es sind jetzt über 20 Jahre, eine lange Zeit, die mir rückblickend gar nicht so vorkommt. Mir wird ja nachgesagt, ich sei mal der jüngste Insolvenzverwalter gewesen. Es hat keine Erhebung dazu gegeben, ob das überhaupt stimmt. Aber tatsächlich, ich war 25, als ich mein erstes Insolvenzverfahren bekommen habe.
Was fasziniert Sie an Ihrer Arbeit?
Ich würde sagen, in erster Linie der enorme Abwechslungsreichtum der Arbeit, und zwar in vielerlei Hinsicht. Wir haben mit neuen Mandaten in der Regel neue Branchen. Wir haben immer wieder neue Ausgangslagen, neue Situationen, neue Menschen und damit auch jedes Mal neue Herausforderungen, die man zu bewältigen hat. Und man ist oder man muss in der Lage sein, sich dann ruckzuck ein Bild von der Lage zu machen, Lösungen zu finden, die Menschen mitzunehmen. Und ehrlich gesagt, das macht Spaß.
Auf welchen Erfolg sind Sie besonders stolz?
Also ehrlich gesagt, auf berufliche Erfolge bin ich, glaube ich, gar nicht so stolz. Ich bin stolz, dass mein Sohn langsam anfängt, mich im Tennis zu schlagen. Das ist irgendwie schön und macht einen stolz, wenn man da die Erfolge sieht. Im Beruf ist das, glaube ich, eher Freude, wenn man sieht, dass etwas geklappt hat, dass man eine Lösung gefunden hat, vielleicht zwischen widerstreitenden Interessen, dass man ein Unternehmen erhalten konnte, Arbeitsplätze erhalten hat. Das macht zumindest Freude, ein solcher Sanierungserfolg.
Welche Entscheidung würden Sie heute anders treffen?
Ja, hinterher ist man natürlich immer schlauer und wir treffen ja viele Entscheidungen in sehr hohen Geschwindigkeiten, haben wenig Zeit, sodass man sicherlich das ein oder andere Problem aus heutiger Sicht hätte besser oder noch schneller lösen können. Aber ehrlich gesagt, so richtig viel verkehrt habe ich glaube ich nicht gemacht.
Lukas, du hast den heutigen Focus Day bei der diesjährigen Jahrestagung moderiert, dessen Schwerpunkt ja auf dem präventiven Restrukturierungsrahmen lag. Was waren für dich die Highlights?
Also ich würde sagen, das größte Highlight war das neue Format. Also das war jetzt für mich komplett neu. Da war man auch wieder mal so richtig aufgeregt, ja, weil man vorher in die Maske musste und in einem Studio war. Und obwohl ich vielleicht schon das ein oder andere Interviewformat gekannt habe und auch schon im Fernsehen war, ist das in diesem Rahmen, was eben mehr als ein Interview ist, sondern auch fachspezifische Dinge mit sich bringt und auch Kollegen, die man kennt und eigentlich aus anderen Zusammenhängen kennt, das war schon ein gewisses Highlight und vor allen Dingen neu. Und ansonsten glaube ich, dass es uns gelungen ist, und das fand ich irgendwie auch ein Highlight, dass wir trotz dieser, ja, gewisser Form Anlaufschwierigkeiten dieses neuen Formates geschafft haben, denke ich jedenfalls, die Leute mitzunehmen, dass wir unsere Themen, die wir uns vorgenommen haben, zu besprechen, auch besprechen konnten. Und dass wir in vielen Punkten, was mich auch gewundert hat und insofern auch ein persönliches Highlight, doch nach Diskussionen zu konsensualen Erkenntnissen gekommen sind.
Im Mittelpunkt stand ja heute, wie sozusagen der präventive Restrukturierungsrahmen Unternehmen aus der Krise oder in der Krise helfen kann. Wir kennen das ja von den bisherigen Verfahrensarten her, dass es ja Verfahren sind, die gläubigerorientiert sind. Wird jetzt der präventive Rahmen eher zu einem schuldnerzentrierten Entschuldungsverfahren führen und wie verträgt sich das mit dem Artikel 19 der Richtlinie, also den Shift of Fiduciary Duties? Wie schätzt du das ein?
Die Entwicklung, glaube ich, haben wir schon so ein bisschen auch im ESO gesehen. Ich will nicht sagen, dass wir jetzt von § 1 der Insolvenzordnung da weggekommen sind, sondern es ist ja nach wie vor ein Verfahren, auch ein Eigenverwaltungs- oder Schutzschirmverfahren, was in erster Linie der Befriedigung der Gläubiger dienen soll. So steht es nun mal im Gesetz. In dem präventiven Rahmen, glaube ich, werden wir jetzt noch mal einen Schritt weitergehen. Das stimmt. Wir haben heute aber auch gehört, dass die Gläubiger da ein gewichtiges Wort nicht nur mitzureden haben, sondern auch mitreden wollen. Das wird ja ein Verfahren werden, so wie ich das verstanden habe, was von einer Mehrheitsentscheidung getragen wird, und zwar von der ganz wesentlichen Mehrheit der Gläubigerschaft, und die muss ich dann mitnehmen. Und insofern müssen die auch zustimmen. Und wenn ich da nicht die 75% mitnehmen kann, dann wird es wahrscheinlich auch mit diesem Verfahren nichts. Und ich habe heute gehört von Bankenvertretern, von Vertretern von Schuldscheinen und Anleihen, von Lieferantenvertretern, von wahren Kreditversicherern, wir bringen uns da ein.
Aber die Erfahrung sagt uns ja gerade bei kleinen und mittleren Unternehmen, dass die Gläubigerbeteiligung nicht so groß ist. Ich glaube, da liegt dann schon ein Widerspruch. Also ich sehe das auch. Wenn sich die Gläubiger einbringen, kann das funktionieren. Dann gibt es ja, sage ich mal, so ein Gleichgewicht der Kräfte. Aber Schuldscheinverfahren spricht ja schon mal, also Schuldscheine sprechen ja schon mal dafür, dass es ein etwas größeres Verfahren ist, da schon mal auch eine andere Finanzierung gelaufen ist, eine andere Finanzierungsform, die wir gerade bei kleinen und mittleren eher nicht sehen. Wie denkst du, wie kann man das auffangen und dieses Gleichgewicht herstellen?
Stimmt, wir haben heute vielleicht mal vor die Klammer gezogen, übrigens auch die These aufgestellt, für Dönerbuden ist das eh nichts.
Ja.
Dafür ist das Verfahren wahrscheinlich viel zu beratungslastig und das haben wir ja auch bei Eigenverwaltungsverfahren gesehen, das muss man sich auch erstmal alles leisten können und das sind wahrscheinlich die Schwellenwerte des 22a in so eher die untere Grenze. Sodass wir, glaube ich, die ganz kleinen, glaube ich, im präventiven Rahmen sowieso nicht sehen werden. Aber richtig, auch bei KMUs haben wir das Phänomen, dass da die Gläubigergemeinschaft ein sehr träges Gebilde ist und mitgenommen werden muss. Wir haben heute übrigens auch festgestellt, dass wahrscheinlich der präventive Rahmen keinen Gläubigerausschuss erfordert oder notwendig machen soll. Auch das wurde ja diskutiert, ob es da eines Gläubigerausschusses bedarf. Heute konsensual nein, wohl da nicht. Aber dennoch brauche ich wahrscheinlich auch für diese kleinen Verfahren, wenn ich da meinen Plan vorlegen will, einen Restrukturierungsplan, eine große Mehrheit. Und wenn ich ein Moratorium da brauche, was vielleicht ein kleines Unternehmen, was vielleicht nicht so gut vorbereitet ist, auf jeden Fall brauche ich auch die Mehrheit. Aber es erfordert völlig richtig, das predige ich ja auch immer, wir brauchen aktive Gläubiger in allen Verfahrensarten. Dafür müssen wir alle gemeinsam werben.
Stichwort KMUs, da wird ja des Öfteren das Thema der Kosten diskutiert. Kann aufgrund der Kostenfrage schon der Zugang zu dem Verfahren gerade für KMUs eingeschränkt werden, weil ja doch einige Vorbereitungsarbeiten notwendig sind, um den Eintritt in dieses Verfahren zu schaffen? Wir hatten das, glaube ich, in der ersten Folge mit Kolja von Bismarck diskutiert, der Meinung war, naja, so hoch können die Kosten ja eigentlich gar nicht sein. Gleichwohl stellt sich natürlich die Frage, wie die Einstiegshürden für dieses Verfahren genommen werden können, Bestandsfähigkeitsprüfung und dergleichen. Das, glaube ich, kann ja schon eine Hürde auch gerade für KMUs sein, oder?
Das ist eine Hürde, definitiv, wie auch die Kostenfrage in Schutzschirmen, Eigenverwaltungsverfahren eine Hürde ist. Man hat ja schon Schutzschirmverfahren gesehen, die an den Kosten der Bescheinigung gescheitert sind. Insofern fragt man sich da schon, wie hätten die den weiteren Verlauf des Eigenverwaltungsverfahrens finanzieren wollen, wenn sie schon nicht mal die Kosten für die Bescheinigung haben. Und genauso wird es wahrscheinlich bei dem präventiven Rahmen auch sein. Aber ich warne davor, zu meinen, das ist dort alles wesentlich günstiger. Ich glaube, das wird schon Kosten verursachen und das geht nicht irgendwie, das kann das Unternehmen auch nicht selbst machen, da wird es Beratungsbedarf geben. Ich will gar nicht von Beratungsbedarf sprechen, wenn es um Konzernstrukturen geht. Auch bei niedrigschwelligeren Verfahren wird es großen Beratungsbedarf geben, schon bei der Frage der Haftung. Ab wann muss der Geschäftsführer oder ist der Geschäftsführer welchem Regime unterworfen? Alles hochspannende Fragen, gerade am Anfang, glaube ich, bevor es da die ersten Entscheidungen gibt, wird das zu diskutieren sein. Also insofern, Berater sind da erforderlich. Wir haben heute diskutiert, dass es wahrscheinlich auch eine CRO oder CIO bedarf in solchen Verfahren. Jedenfalls habe ich das von den Gläubigern heute gehört und mitgenommen. Die sagen, wir brauchen da einen zentralen Ansprechpartner, sowohl auf der Schuldnerseite als auch als neutrale Instanz in Form des Restrukturierungsbeauftragten. Also das wird einfach nicht ohne Insolvenz, Restrukturierung, Sanierungsexpertise funktionieren. Und das muss man sich leisten können, das Geld muss da sein. Und deswegen sollte ich wahrscheinlich auch frühzeitig in ein solches Verfahren gehen, zu einem Zeitpunkt, wo die Kasse eben noch nicht leer ist.
Ich wollte gerade sagen, ist das sozusagen eine Erkenntnis des heutigen Tages, dass ich in meiner Unternehmenskasse als Geschäftsführer, als Vorstand genügend Geld zurücklege, damit ich mir dieses Verfahren dann auch leisten kann, damit ich da überhaupt reinkommen kann?
Also die Kernthese war, frühzeitig da reinzugehen. Das wusste schon Carsten Schmidt. Frühzeitig, schnell und still haben wir gemeinsam gelernt in unserer Ausbildung. Das ist, glaube ich, kein Geheimnis. Da muss man jetzt auch nicht unbedingt Insolvenzrecht am Hochreck kennen, um das zu wissen, dass man frühzeitig die ersten Schritte ergreifen muss. Und wenn ich das mache, dann ist die zweite Frage auch mit beantwortet. Wenn ich frühzeitig mir Gedanken mache, dann habe ich eben in der Regel auch noch genügend Liquidität.
Also nicht sofort das KfW-Darlehen aufbrauchen, sondern immer noch ein bisschen aufheben.
Das sollte man aber generell machen, dass man immer noch ein bisschen was aufhebt.
Lukas, du hast es angesprochen, es wird diskutiert, eine Rolle des CRO, es wird diskutiert, ob vielleicht dann unter Umständen ein vorläufiger Gläubigerausschuss oder Gläubigerbeirat, so glaube ich war es heute genannt, möglicherweise zu beteiligen ist. Damit steigen aber nicht nur die Kosten, sondern auch die Komplexität des Verfahrens. Daraus resultieren die Frage, welche Anforderungen sind dann, wenn man sich ein solches komplexes Verfahren vorstellt, mit so vielen Playern an die Person des Restrukturierungsbeauftragten zu stellen?
Ja, er muss natürlich die Komplexität beherrschen. Er muss die fachliche Qualifikation mitbringen, gar keine Frage. Es wurde aber heute auch besonderen Wert gelegt, das habe ich jedenfalls so vernommen, dass der unabhängig ist. Dass das ein unabhängiger Dritter ist, weil eins, glaube ich, ist für das Gelingen einer jeden Sanierung ganz wichtig und das ist das Vertrauen. Und in dem Augenblick, wo dann Unabhängiger kommt, der also so ähnlich agiert vielleicht wie ein, ich nenne es mal, schwachen Sachwalter, der das Vertrauen aller aber genießt, dann glaube ich, spricht das für den Erfolg des Verfahrens und es erhöht zumindest die Chancen, dass so ein Verfahren erfolgreich durchgeführt werden kann. Weil das habe ich auch gesehen in Eigenverwaltungs- oder Schutzschirmverfahren, die ich als Sachwalter betreut habe. Da macht ja der Sachwalter auch eigentlich oftmals ganz andere Aufgaben als diejenigen, die im Gesetz stehen. Ich meine, dass der die Kasse irgendwie überprüft und dass der vielleicht eine Kassenführung hat oder auch nicht hat und dass der die Geschäftsvorfälle überwacht und wesentlichen Rechtshandlungen zustimmt. Selbstverständlich gehört sowieso zur guten Kommunikation zwischen Sachwalter und eigenverwaltender Schuldner. Aber steht irgendwo in den 270 folgende, dass die gesamte Gläubigerschaft bei der Frage, ob die Vergleichsrechnung im Plan in Ordnung ist, wer wird denn da angeguckt? Der arme kleine Sachwalter wird angeguckt und gefragt, stimmt die oder stimmt die nicht? Ja. Und das steht so nicht im Gesetz. Und ich könnte mir vorstellen, dass so eine neutrale, unabhängige Instanz auch bei einem Restrukturierungsplan gefragt wird. Ist das okay? Ist das fair? Dann können die Gläubiger damit leben.
Das ist ja ein Punkt. Der Sachwalter macht mehr, als im Gesetz steht, wird aber nicht vergütet dafür, sagt der BGH. Hast du Pech gehabt, ist die Devise des BGHs. Wie steht es um die Vergütung des Restrukturierungsberaters? Frei verhandelbar oder per Verordnung festgelegt?
Also wenn ich das wüsste, würde ich mein Geld, Christian, mit anderen Sachen verdienen, weil dann hätte ich eine Glaskugel und würde mich jetzt hier irgendwie auf die Kö stellen und würde versuchen, den Leuten zu erklären, was in der Zukunft passiert.
Aber was wäre dein bevorzugtes Modell?
Ich glaube, auch was ich bevorzuge, interessiert wahrscheinlich auch keinen. Aber meine Vorstellung kann ich vielleicht sagen. Und wenn ich nicht in erster Linie auf die Vergütung schaue, sondern erstmal im ersten Schritt sehe, welche Aufgaben hat der und welche Kompetenzen soll der haben und was soll der eigentlich Welches Anspruchsdenken habe ich an diese Person? Und das dann so definiere, so ähnlich wie bei einem Sachwalter, dass er eben diese unabhängige, neutrale Stellung hat, nicht im Lager des Schuldners steht, auch nicht im Lager eines einzelnen Gläubigers sehe, sondern für die Gläubiger-Gesamtheit da ist, große Schäden vermeidet, Stichwort Haftung, wahrscheinlich auch einem enormen Haftungspotenzial ausgesetzt sein könnte, wenn er zum Beispiel Einschätzungen abgibt, zum Beispiel zum Thema Vergleichsrechnung.
Ich wollte gerade sagen, wenn er daneben liegt bei der Vergleichsrechnung.
Dann geht es ja oftmals um viele Millionen, vielleicht sogar Milliarden. Ja, ja. Und wir reden ja vielleicht von zukünftig sehr großen Unternehmen, die sich unter präventive Rahmen flüchten. Dann muss ich ihn eigentlich aus meiner Sicht auch ähnlich wie ein Sachwalter bezahlen. Das geht wahrscheinlich nicht für einen Stundensatz.
Ja.
Die Gläubigergesamtheit, Lukas, scheint ja doch ein Stück weit in den Hintergrund zu treten beim präventiven Rahmen, weil vom Ansatz her ja eigentlich gewollt ist, sich ganz bestimmte Gläubiger, sozusagen Finanzgläubiger, schwerpunktmäßig war das die Grundidee. Mittlerweile sagt man, sie müssen den gleichen Phänotyp haben, also irgendwo zugeordnet sein, also auch Mietverhältnisse etc. können Gegenstand der Restrukturierung sein. Wird dadurch das Insolvenzverfahren entwertet? Und wenn ja, ist das beabsichtigt und können wir das so akzeptieren, dass wir sagen, ja, wir ziehen das nach vorne, dann ist es halt so.
Also ich sehe da keine Entwertung, ehrlich gesagt. Und ich finde, das, wenn das so kommt, wie du es beschreibst, eine passgenaue Ergänzung unseres Werkzeugkoffers des Sanierungsrechts. Dass ich sage, ich habe jetzt etwas Vorgelagertes, ich brauche kein Gesamtverfahren, ich muss nicht alle Gläubiger gleichzeitig einbeziehen, ich muss nicht alle, böse gesagt, rasieren, sondern ich kann sagen, bei ein paar Gläubigern kann das genauso weiterlaufen, bei anderen muss man es vielleicht nur ein bisschen modifizieren und bei anderen muss ich echt in vielleicht die Rechte eingreifen. Dann meine ich, ergänzt das das nur, was wir bislang haben. Und wenn es da keine Widersprüche gibt und das auch schlüssig ist, sehe ich da auch keine Entwertung, überhaupt nicht. Im Gegenteil, ich muss nur aufpassen, und das war heute auch an einigen Stellen zu spüren, dass man dann geneigt ist zu sagen, ich will eigentlich einen leichten Einstieg haben in so ein Verfahren, aber doch irgendwie möglichst viel an Rechtsfolge, wie zum Beispiel Vertragsablehnung, Sonderkündigungsrechte. Und das finde ich, das ist wiederum ein Widerspruch. Also ich kann leicht, oder das ist meine Vorstellung, leichter Einstieg, aber dann aber auch nur leichte Folgen.
Ja.
Die eierlegende Wollmilchsau, die kriegen wir wahrscheinlich über so ein Verfahren nicht hin. Und ich glaube, da muss man jetzt kein Verfassungsrechtler sein. Das geht wahrscheinlich in Deutschland auch so nicht.
Lukas, du hast am Anfang von dem neuen digitalen Format gesprochen, von der Herausforderung. Am Ende des Tages, heute, bist du zufrieden mit diesem Format? Ist das was auch für die Zukunft vielleicht?
Also das war okay, aber jetzt sind ja Insolvenzverwalter und Sachwalter auch immer sehr selbstkritisch und sehen natürlich auch viel Verbesserungsmöglichkeiten. Und ich glaube, das war in Ordnung. Ich bin nicht unzufrieden. Und ich glaube aber, für die nächsten Jahre kann man dann hier und da noch ein bisschen Feintuning betreiben, um das noch mehr zu perfektionieren. Und ich glaube, auch einfach im Umgang wird man dann auch lockerer. Also ich glaube, jeder von uns ist ja zum ersten Mal, wenn man zum ersten Mal einen Podcast macht oder zum ersten Mal vor einer Kamera steht, ist man ja auch mal ein bisschen aufgeregter. Und wenn man dann eine gewisse Routine dann bekommt, dann wird das auch alles besser. Also ich zum Beispiel habe heute den Eindruck gehabt, dass ich vormittags noch wesentlich aufgeregter und verkrampfter war, als dann nach der ersten Pause. Da merkte man schon, das ist jetzt irgendwie fast schon gewohnt.
Lukas, vielen Dank für deinen Einblick in diesen von dir moderierten Tag.
Vielen Dank, hat Spaß gemacht.
Dankeschön.
Danke. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben das Setting gewechselt und begrüßen jetzt in unserem improvisierten Studio auf der Handelsblatt-Jahrestagung Restrukturierung Dr. Burkhard Göpfert. Burkhard, herzlich willkommen.
Hallo.
Ja, und das Thema der Tagung lautet ja Klarheit schaffen in unklaren Zeiten. Wie und ob dies gelungen ist, das wird uns unser heutiger Gast hoffentlich gleich verraten. Aber zunächst möchten wir dich, Burkhard, kurz vorstellen.
Burkhard, du bist seit 1996 als Rechtsanwalt tätig und hast zunächst bei Gleis Lutz gearbeitet, bist dort Partner geworden und hast dann später zu Baker McKenzie gewechselt. 2017 hast du das Münchner Büro für Klimt-Arbeitsrecht eröffnet. Daneben bist du Lehrbeauftragter an der Universität Passau, Mitherausgeber der ZIP und leitest seit 10 Jahren die Jahrestagung Restrukturierung des Handelsblatts. Der rote Faden deiner Tätigkeit ist das Restrukturierungsarbeitsrecht. Das Juwe-Handbuch hatte ich erst kürzlich wieder zu einem der besten Arbeitsrechtler Deutschlands gekürt. Herzlichen Glückwunsch dazu noch. Und Chambers Europe hatte ich zu one of the really big names for restructuring ernannt. Wir freuen uns, dass du da bist und haben auch für dich, wie für jeden unserer Gäste, 4 Fragen vorbereitet.
Seit wie vielen Jahren arbeiten Sie in der Restrukturierung?
Also bald 25.
Was fasziniert Sie an Ihrer Arbeit?
Die Zusammenarbeit mit Spezialisten, aber auch mit Menschen, weil ich derjenige bin, der nachher gegenüber Betriebsräten und Gewerkschaften Ergebnisse verhandelt und verhandeln muss.
Auf welchen Erfolg sind Sie besonders stolz?
Rettung von Unternehmen. Also wenn es gelungen ist, eine Situation zu haben, in der man eigentlich ein Unternehmen schließen muss und im Ergebnis es nicht schließen muss, das ist im letzten Jahr 3-mal vorgekommen und das war ein gutes Jahr.
Welche Entscheidung würden Sie heute anders treffen?
Ich würde nicht mehr das machen, was ich mache, sondern also was ganz anderes machen. Ich würde wahrscheinlich Kunstgeschichte studieren.
Burkhard, ausgehend vom Thema dieser Tagung, nach den vielen Gesprächen mit den Gästen, die du jetzt erlebt hast, was war unklar und ist jetzt nach dem fast, ja kann sagen, Ende dieser Tagung klarer geworden?
Also wir haben den Titel schon vor einem Jahr uns ausgedacht. Ja, wir machen ja immer die Planung für die Tagung. Eigentlich jetzt nächste Woche beginnt das wieder für die nächste Tagung. Ja, und da waren schon unklare Zeiten. Nicht? Wir hatten weltpolitisch eine Lage, wo wir den Antagonismus Amerika-China schon gemerkt haben. Wir haben die Frage damals gehabt, wie wirkt sich das natürlich auf unseren Export aus und damit auch auf unsere Exportwirtschaft. Wir hatten politische unklare Lage, denkt an die Wahlen in den neuen Bundesländern, die dann kamen. Ja, also es gab viele unklare Dinge. Ja. Ich glaube, Covid ist da ja jetzt nur noch mal eine Gesundheitsunklarheit und es ist ja gar keine Unklarheit, es ist eine Schrecklichkeit. Ja. Was ist klar geworden? Also ich glaube, es ist so eine Tagung ist eine gewisse Selbstvergewisserung derjenigen, die Restrukturierung machen. Was hat sich geändert? Was ist gleich geblieben? Wie gehen wir die Dinge an? Ja, viele Sachen, die wir früher selbstverständlich noch gemacht haben. Also wir haben heute viel gesprochen über die Frage Geschäftsmodelle, aber früher haben wir immer über Geschäftsmodelle gesprochen. Nur jetzt natürlich die Frage, gibt es das eigentlich gerade? Ja? Gibt es eigentlich gerade wirklich den Begriff Geschäftsmodell oder müssen wir da nicht eigentlich was anderes suchen, nämlich so eine Art Überlebensmodell? Ja? Und das ist schon auch eine Klarheit, ja. Auch die Frage, ich glaube, das ist heute schon auch deutlich geworden, sollten wir weiter staatlich stützen und die Insolvenzantragsgründe ausgesetzt lassen oder ist es nicht auch Zeit, dass sich die Spreu vom Weizen trennt und Unternehmen, aber nicht die jetzt infolge von Covid im Grunde Einschränkungen haben, sondern die vorher schon eigentlich keine tragfähige Lösung mehr für den Markt und ihre Kunden und damit auch für ihre Mitarbeiter hatten, dass die halt auch mal den Markt verlassen müssen. Und ich glaube, wir kommen als Restrukturierer, das ist, mag hartherzig klingen, ja, aber wir kommen aus der Konkurs und der Konkurs ist marktpolitisch eine Marktbereinigung, die volkswirtschaftlich nötig ist. Ja, es ist ein volkswirtschaftlich zwingend notwendiges Element. Und Volkswirtschaften, die keine Konkurse zulassen, können innovativ nicht führend sein und werden also in der Weltwirtschaft keine Chance haben.
Ein Schwerpunkt war ja der Blick in die Glaskugel sozusagen. Wie kann ich eigentlich heute noch Geschäftsmodelle evaluieren für die Zukunft? Wie bekomme ich Finanzierung? Wie kann ich in diesen unklaren Zeiten sozusagen in die Zukunft schauen und sagen, was morgen sein wird?
Also da hat es hier viel Klarheit gebracht und das war, glaube ich, auch für alle, die teilgenommen haben, gut. Zum einen, wir gucken gar nicht in die Glaskugel. Ja? Also ich, auch Unternehmensleiter, die sagen, wir fahren auf Sicht oder so darf man kein Unternehmen leiten mit solchen Begrifflichkeiten. Überhaupt, also nicht mal ein Restaurant. Ja? Und ich glaube, das ist so, dass wir heute Landebahnen sehen und diese Landebahnen, in denen wir gerade landen und auch die nächsten 3 Jahre wahrscheinlich weiter landen werden, die sind tiefer gelegt als die Landebahnen, die wir uns vielleicht erhofft haben, was Umsatz anlangt, was Zahl der verkauften Produkte und so weiter anlangt. Ja. Das sind Landebahnen, die kann heute praktisch schon jeder beschreiben, auch mit der entsprechenden Hilfe. Deswegen, das hat ganz Klarheit gebracht. Und dann auch bei der Finanzierung, das war eine einheilige Aussage aller, die sich heute dazu geäußert haben, Geld ist da. Es gab vielleicht noch nie so viel Geld. Und damit meine ich nicht das Staatsgeld. Es gab schon vor dieser Covid-Krise ein Überangebot an Geld weltweit. Ja? Und es ist nur die Frage, wo das Geld hingeht. Das Geld geht halt nicht mehr in veraltete Konzepte. Das Geld sucht sich neue Wege, das war aber auch schon immer so. Es gibt überhaupt, also der beste Satz, den ich heute gehört habe, war, diese Krise ist keine Finanzkrise.
Deswegen habt ihr auch schon letztes Jahr dieses Thema gewählt, weil ja bestimmte Dinge schon zu sehen waren, absehbar waren. Du hast es ja schon beschrieben. Und jetzt wird das sozusagen nochmal durch diese gesundheitlichen Themen im Prinzip nochmal in den Fokus noch stärker unter das Brennglas gelegt und damit eigentlich dann auch betont. Und dann sieht man die Unterschiede halt eben auch genauer.
Ja, es ist ein Brennglas, so eine Tagung.
Genau. Ja. Eine dieser Landebahnen könnte ja auch der präventive Restrukturierungsrahmen sein, glaube ich. Wie wird das deine Arbeit, du bist ja vorwiegend außerhalb des Insolvenzverfahrens tätig, im Arbeitsrecht, wie wird das deine Arbeit beeinflussen?
Gut, wir haben heute schon in meinem Umfeld einfach immer die Frage, ob das, was hier beabsichtigt ist durch den Unternehmer, überlebensfähig ist. Ja, in meinem Umfeld berate ich Planungen mit Betriebsräten und Gewerkschaften und wiederum deren Beratern und nicht tragfähige Konzepte haben, auch in diesen Beratungen heute, und vielleicht war das auch schon immer so, einfach gar keine Chance. Ja. Und das wird sich noch weiter verschärfen. Und dann haben wir einen Instrumentenbaukasten für die Fälle, in denen wir gemeinsam feststellen, dass das nicht tragfähig ist. Und wo ich mir ein bisschen Sorge mache, also waren zwei Dinge auf der Tagung, das sage ich auch ganz ehrlich. Das eine war, dass da Diskussionen, das sind ja nicht neu über dieses Restrukturierungsrahmen, dass sie immer noch so im Wagen sind. Ich glaube, es ist höchste Eisenbahn, dass das jetzt politisch klar gemacht wird, wie Deutschland sich da aufstellt. Und damit bin ich gleich beim zweiten Thema, nämlich wir sind da in einem Wettbewerbsumfeld und zwar auch innerhalb Europas. Und wenn wir wieder das komplizierteste, vielleicht aber das gerechteste System machen und andere machen ein einfaches, aber schlagkräftiges, dann dürfen wir uns nicht wundern, wenn plötzlich der wesentliche Teil der Off-Balance- und Balance-Sheet-Restrukturierung vielleicht doch weiter in London stattfinden oder in Amsterdam. Ja. Genau. Und dann will ich aber nicht lange Gesichter sehen bei allen meinen Kollegen, weil dann haben wir es selbst verschuldet. Ich habe immer die Befürchtung, dass wir da bei diesen Themen manchmal einen Tacken zu professoral und etwas zu wenig pragmatisch herangehen. Ja.
Das ist ganz sicher.
Das ist keine Kritik an irgendjemand, der das behandelt, aber das ist eine sehr deutsche Eigenschaft.
Ja. Das ist ganz sicher die Herausforderung, Burkhard, wenn wir den Blick drauf geben auf das Thema Arbeitnehmerrechte und drauf schauen, wie schaut es aus? Der präventive Rahmen, zumindest der Spielraum, der dort eröffnet ist, sieht ja vor, dass in Arbeitnehmerrechte nicht direkt eingegriffen werden soll und auch darf. Wie passt das zusammen in Krisenzeiten, wenn vielleicht ein hoher Anpassungsdruck entsteht, rezessionsbedingt, dass man sozusagen dort wenig machen kann? Aus den ersten Vorträgen haben wir auch gehört, da wird so ein Stück weit gedroht mit vielleicht einem Regelinsolvenzverfahren, wenn denn dort sozusagen keine Zugeständnisse auf Arbeitnehmerseite erfolgen. Wie passt das aus deiner Sicht zusammen? Und ist das dann am Ende nur ein Instrument, der präventive Rahmen, wenn sozusagen arbeitsrechtlich ein, ich sag mal, laues Lüftchen weht und wenn dann doch ein Sturm aufzieht, geht der Weg ins Regelverfahren?
Also ich habe mich damit sehr früh auch beschäftigt, weil ich mich gefragt habe, schade eigentlich, dass wir von der operativen Sanierung hier keine Rolle spielen. Das ist aber jetzt ehrlich gesagt, guckt man als Anwalt natürlich auch ein bisschen geschäftspolitisch drauf. Ja. Aber es ist richtig. Ja, wir müssen uns immer klar machen, also die Beschränkung nach der Insolvenzordnung. Ich hatte bislang 7 Monate Kündigungsfrist, jetzt habe ich 3. Ich hatte bislang vielleicht im Umfeld eine Abfindung von, lass uns mal 30.000 bis 60.000 Euro, die mir durch Sozialplan da zugestanden hätten, und laufe plötzlich mit 3.000 Euro raus. Ja, das sind massive Eingriffe und die gehören auch nur in die echte Insolvenz. Das ist meine persönliche Meinung. Ich habe immer gesprochen von der sogenannten Vorwirkung dieser harten Insolvenzrechte. Machen wir uns keine Illusionen. Alle Beteiligten in so einem Prozess wissen, was passiert, wenn der Rahmen reißt. Und nicht nur die, die finanzieren, sondern auch die, die auf der Arbeitnehmerseite das Ganze mitbegleiten. Und es gibt Situationen, da habe ich das auch persönlich in meinem Leben erlebt, dass auch Gewerkschaften, Betriebsräte gesagt haben, so, das geht jetzt in die Insolvenz, weil wir glauben auch nicht mehr an diesen Gesellschafterkreis, ja, ganz selten, aber es kommt vor. Und sind praktisch den Schnitt, haben die in Kauf genommen, um das einfach den Gesellschafterkreis auszuwechseln durch eine übertragene Sanierung. Aber das sind die Ausnahmen. Die Regel ist, dass es ein hartes Ringen darum gibt, ob Sanierung wieder nur auf den Köpfen der Mitarbeiter durchgeführt wird oder ob es sozusagen ein Teil eines großen Ganzen ist. Da bin ich extrem zuversichtlich, dass das uns immer dort gelingen wird, wo, und jetzt sind wir wieder beim Geschäftsmodell, wo Geschäftsmodell, Markt, Kundensicht, Management, handelnde Personen, Gesellschafterkreis, ja, wo das zusammenpasst. Und wo das nicht zusammenpasst, warum sollten wir dann immer denken, dass dann die Arbeitnehmerseite einfach mal in Vorleistung geht? Und warum sollte die auch gesetzlich verpflichtet werden, das zu tun?
Jetzt ist ja die Rolle des Restrukturierungsbeauftragten vielfach diskutiert worden. Müssen da vielleicht auch Arbeitnehmervertreter ihre Rechte dann auch im Rahmen stärker wahrnehmen und darauf dringen, dass ein solcher vom Gericht bestellt wird, um sozusagen auch die Interessen angemessen mit den übrigen Beteiligten zu koordinieren?
Also die Arbeitnehmer, bei allem Respekt, sind keine Gesellschafter. Und sie tragen auch nicht zur Finanzierung des Unternehmens bei, jedenfalls. Natürlich ist die Arbeitsleistung jeden Monat eine Vorleistung, aber es ist nicht ein Finanzierungsbeitrag. Und da haben Arbeitnehmervertreter in den Entscheidungen erstmal nichts verloren. Wenn ihnen in dem Zusammenhang im Rahmen eines Restrukturierungskonzeptes Themen abverlangt werden, muss darüber beraten und verhandelt werden, das sieht das Recht so vor. Aber ich sehe das nicht, also wenn der Restrukturierungsrahmen durch institutionalisierte Runden ja, quasi seiner Schlagkraft beraubt würde und dann zu einem Politikum wird, qua Institution, dann prophezeie ich dem jetzt schon seinen Tod. Weil dann natürlich auch jeder Unternehmer oder Finanzierer, der sagt, könnte man doch machen, sagt, ja, aber dann sitze ich direkt mit den Gewerkschaften am Tisch, das will keiner in dem Umfeld. Dass sich Gewerkschaften und Betriebsräte sehr lautstark und sehr gut einbringen können und sehr nachhaltig, daran habe ich in einer Mediendemokratie überhaupt keinen Zweifel.
Ich wollte gerade sagen, das sieht man ja auch immer wieder.
Also das geht auch so.
Ja. Ich glaube, es ist ja auch eine Frage, das Verfahren soll ja nicht so öffentlichkeitswirksam von Anfang an sein.
Das kommt noch mit dazu. Also ich habe hohes Vertrauen in die Vertraulichkeit der wichtigen Gespräche.
Ja, aber je mehr man sagen wir, involvieren muss schon am Anfang, umso schwieriger wird das natürlich auch alles zu koordinieren dann.
Ja.
Burkhard, lass uns noch einmal ein bisschen zurückschauen auf die Veranstaltung. Du hast letztes Jahr davon gesprochen, dass die Handelsblatt-Jahrestagung sich in ihren 15 Jahren immer wieder sehr verändert hat und neu erfunden hat. Dieses Jahr hat sie sich noch mehr neu erfunden, möchte ich fast sagen.
Zwangsläufig, absolut, ja. Ja. Aber vielleicht auch richtig. Ja.
Genau, ist mehr zum journalistischen Format geworden, glaube ich.
Ja.
Hat in gewisser Weise was von Fernsehen, glaube ich schon, oder also es gibt ja keine direkte Interaktion mehr, außer über Chat, über Dinge. Wie ist es dir damit ergangen heute?
Ach, ich glaube, wir vermissen das alle, ja. Aber das hat ja nichts mit uns Restrukturieren zu tun, mit allen Menschen, ja. Wir freuen uns, wenn wir uns sehen, ja. Und diese Tagung, als wir die mal aufgesetzt haben ich wusste nicht, dass es 15 Jahre sind, aber ist auch schön, ja. Da wurde das dann relativ schnell auch das Familientreffen der Restrukturierer genannt. Und das ist eigentlich so unser Motto. Ne? Das ist natürlich jetzt ein bisschen unter das Licht gestellt worden in diesem Jahr. Aber eigentlich ist das ein Familientreffen, wo man sich einmal im Jahr neben ein paar anderen Veranstaltungen trifft. Und das wird auch bleiben. Also das werden wir wieder bereichern müssen und wollen. Das ist auch ganz klar geworden. Ich habe da so meine eigene Vorstellung dazu. Ich glaube, dass wir einfach akzeptieren müssen, dass für viele meiner Altersgenossen und vielleicht auch ein bisschen älter schwer zu akzeptieren, weil wir noch aus einer Welt kommen, wo Tagungen in erster Linie der Inhaltsvermittlung gedient haben. Also sie waren Fortbildungen, ja. Tagungen sind heute keine
Bescheinigung bekommen
Fortbildungen und mehr, ja, sondern Tagungen sind heute ein Event.
Ja.
Und ein Event heißt, dass ich in einer Vielzahl von medialen Formen neben Inhalten auch noch etwas anderes bekomme. Zum Beispiel sehr gut organisierten Gedankenaustausch, neue Ideen höre, Off-the-Box-Themen habe, ja, das ist was anderes und das muss man akzeptieren. Also wer praktisch die alte klassische Tagung sucht, der hat hier auch im Insolvenzrecht also noch immer viele Möglichkeiten. Ja, das ist aber, wird aber niemals hier das Konzept sein. Ich habe so ein bisschen ein Bild, jetzt müssen wir es erlauben, ich lebe jedenfalls in München und in München, wenn man an die Allianz Arena geht, dann ist es ja, geht man nicht wegen Fußball hin. Nicht? Also in anderen Stadien geht man hin, weil man das Fußball anguckt, dort ja nicht, sondern weil man da die richtigen Leute trifft und dann laufen nebenher die Fußballspiele und Bayern gewinnt sowieso. Ja? Also da kannst du am Schluss dann mal drauf gucken. Ja, aber also deswegen, es wird vielleicht so sein, dass wir neben dem, sagen wir, den wirklich guten Inhalten, die auch journalistisch gut vermittelt und gestaltet werden, das ist ganz entscheidend, das zeichnet das Handelsblatt aus, ja, einen Event-Charakter haben, wo ich den Gedankenaustausch mit Freunden, mit Leuten, die ich nur einmal im Jahr treffe, die ich mal treffen wollte, vielleicht mit denen ich endlich auch mal sprechen wollte, ja, wo ich das so ähnlich wie in der Allianz Arena machen kann und dann mit meiner Leberkässemmel und meinem Weißbier oder was immer dann da stehe und mich mit ganz vielen Leuten unterhalten kann, ja. Und das miteinander zu verbinden ist so meine Hoffnung und auch meine Perspektive für die Tagung im nächsten Jahr. Ich hoffe, dass wir das machen können, auch einfach von den 1,50 Meter und was immer wir da alles einhalten müssen, aber das wird vielleicht gehen und da arbeiten wir jetzt dran. Ja, aber das war jetzt für mich jetzt persönlich schon ein Ausnahmejahr und ich muss wirklich allen danken, die da auch die Stange gehalten haben, auch allen Sponsoren. Nicht? Das muss man auch mal sehen. Das war nicht selbstverständlich, dass die da alle sponsern. Ich habe vorhin auf der Tagung ein Quote gehabt von Winston Churchill. Ich habe auch eins für Sie. Der hat also, als er zum ersten Mal überhaupt im Zweiten Weltkrieg eine Schlacht gewonnen hat, ja, hat er gesagt, this is not the end. And this is not the beginning, but maybe it's the end of the beginning. Ja. Und vielleicht sind wir da, dass wir jetzt lernen, wie das geht. Und das ist the end of the beginning, aber es ist ein neues Beginning. Und jetzt geht's los. Jetzt müssen wir damit leben.
Ja, Burat, vielleicht ein gutes Stichwort. Damit sind wir at the end von unserem Podcast und damit der Berichterstattung mit unserem Podcast Restruct Law von der diesjährigen Jahrestagung des Handelsblatts Restrukturierung. Wir sagen vielen Dank für das interessante Gespräch. Und ja, dann vielleicht bis zum nächsten Mal.
Danke herzlich.
Vielen Dank.
Danke.
Tschüss.
Heiko, wir sind am Ende der Tagung und unseres Podcasts angekommen. Ist das New Normal der Handelsblatt-Jahrestagung?
Also ganz ehrlich, ich hoffe nicht und wünsche mir sehr, dass wir im nächsten Jahr die Kolleginnen und Kollegen aus der Restrukturierungsszene wieder live vor Ort bei der Handelsblatt-Jahrestagung Restrukturierung 2021 begrüßen können.
Vielleicht werden wir es ja erleben, eine hybride Veranstaltung.
Das wäre eine völlig neue Erfahrung, völlig richtig, ja. Ja, und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wie immer freuen wir uns über Ihre Fragen, Anregungen, Kritik und auch Lob. Sie können uns über LinkedIn und im Internet unter www.restruct.law oder per E-Mail unter podcast@restruct.law erreichen.
Für heute sagen wir danke fürs Zuhören, bleiben Sie alle gesund. Wir freuen uns auf das nächste Mal und wünschen bis dahin viel Spaß beim Sanieren.
Tschüss und bis bald.
Restruct Law, der Restrukturierungspodcast von Dr. Christian Heinze und Heiko Schäfer.